ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann, bin gerade frisch erholt zurück aus dem Osterurlaub und ich muss sagen, es hat sich einiges getan in der Stadt. Es gibt viel zu erzählen. Es steht endlich fest, wie es weitergeht mit der Kühlbrandbrücke. Die erfolgreichste Ausstellung aller Zeiten in der Kunsthalle ist zu Ende und es darf auf einmal legal gekifft werden in der Stadt. Pünktlich am Ostermontag waren den Landungsbrücken Versammlungen vom Cannabis Social Club Hamburg und die erste legale Zündung.
Das ist für uns tatsächlich ein Feiertag. Na, heute ist geplant, dass wir einfach zusammenkommen. Es soll jetzt darum gehen, das anzunehmen, was an gesetzlicher Lage da ist und das gemeinsam zu handhaben.
Und das haben sich die Clubmitglieder noch mit Blick auf die vernebelte Elbe durch den Kopf gehen lassen. Gleichzeitig ist jetzt aber auch was verboten in Hamburg, nämlich Alkohol trinken am Hauptbahnhof. Was das Verbot bringen soll und ob man jetzt am Hauptbahnhof keinen Alkohol mehr trinken, dafür aber kiffen darf, das klären wir gleich. Diesen Podcast könnt ihr gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Wir haben Dienstag, den 2. April und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Alkohol trinken. Das ist am Hamburger Hauptbahnhof jetzt verboten. Dadurch soll sich die Sicherheit rund um den Bahnhof verbessern. Oliver Wuttke war dabei, als die Alkoholverbotsschilder enthüllt wurden und Innensenator Andi Grote erzählt hat, was genau jetzt gilt und was das bringen soll. Aber Ole, ehe wir dazu kommen, es ist ja schon ein bisschen seltsam. Die Cannabis-Legalisierung tritt in Kraft und das Alkoholverbot am Hauptbahnhof auch. Heißt das womöglich, am Hauptbahnhof darf jetzt kein Alkohol mehr getrunken werden, aber gekifft werden darf schon?
Es sieht tatsächlich ganz so aus, denn das eine ist Bundesrecht und das andere ist eine Hamburger Landesangelegenheit mit dem Alkoholverbot. Tatsächlich kann man vor dem Hauptbahnhof auf dem Hachmannplatz jetzt sicherlich seinen Joint rauchen und wird dabei erstmal nicht gestört. Das liegt aber auch ein bisschen daran, wie dieses Alkoholverbot rechtlich begründet ist, sagt Innensenator Andi Grote.
Wir reagieren mit dem Alkoholkonsumverbot ja auf eine quasi auf eine Gefahrenlage, auf ein erhöhtes Kriminalitätsaufkommen. Das können wir natürlich jetzt in der Weise für den Cannabiskonsum nicht feststellen.
Also aggressive Kiffer gibt es da bisher nicht. Sollte das der Fall sein, wird man auch darüber wahrscheinlich mal nachdenken. Im Augenblick ist es aber erlaubt.
Sehr interessant. Und du hast, wie ich feststelle, da mal ganz investigativ nachgefragt genau. Bei dem Innensenator, um das zu klären. Haben wir das also geklärt? Heute wurden die Verbotsschilder, wie gesagt, enthüllt. Wo überall am Hauptbahnhof ist denn jetzt der Alkoholkonsum verboten?
Überall im Bahnhof, das ist neu. Hausrecht der Bahn ist auch geändert. Und dann auf dem Vorplatz östliche Seite, also Hachmannplatz und Heidi-Kabel-Platz vom Ohnsorg-Theater und auch der südliche Bürgersteig hinter der Wandelhalle gehört zu dieser Verbotszone. Die ist eben deshalb so ein kleines bisschen eng gezirkelt, weil es nur da möglich ist, den Alkoholkonsum zu verbieten, wo es auch wirklich mehr Straftaten gibt. Sonst muss man den Leuten das einfach erlauben. Aber da hat man das so festgestellt und verboten ist tatsächlich nur das Trinken auf der Straße und das Mitführen von Getränken zum direkten Konsum. Wer eine Einkaufstasche irgendeinen guten Wein hat, der kann natürlich weiter am Hauptbahnhof unterwegs sein und auch in der Bahnhofsgastronomie bleibt es erlaubt. Wer erwischt wird bei Verstößen, zahlt beim ersten Mal 40 Euro und im Wiederholungsfall 200 Euro.
Und du hast es erwähnt, die Begründung für das Ganze war ja eben die Sicherheitslage. Da, wo mehr Straftaten passieren, soll eben nicht mehr so exzessiv Alkohol getrunken
werden.
Genau,
es geht auch um das Sicherheitsgefühl. Das ist ganz wichtig, dass die Leute sich ein bisschen wohler fühlen und dann nicht Gruppen von Betrunkenen stehen und Menschen anpöbeln. Das hat es ja teilweise gegeben. Aber real sind auch mehr Straftaten unter Alkoholeinfluss ganz konkret begangen worden, sagt zum Beispiel Michael Schuhe von der Bundespolizei.
Bei uns im Bereich der Bundespolizei verzeichnen wir weiterhin jede dritte Gewaltstraftat, die unter Alkoholeinfluss stattfindet und insofern die Hemmschwelle leider reduziert.
Also ist schon nicht ganz wenig, was da unter Alkoholeinfluss passiert, das soll sich jetzt durch das Verbot möglichst ein wenig senken.
Es gibt ja seit einem Jahr diese Sicherheitspartnerschaft für den Hauptbahnhof. Da ist jetzt das Alkoholverbot ja noch dazugekommen. Das umfasst ja noch viel mehr.
Genau.
Kommt da jetzt noch mehr?
Ja, tatsächlich. Wir haben schon diese Quattro-Streifen, Polizei, Land und Bund. Hochbahnwache, Sicherheitswache, das fällt schon ins Auge und die sprechen die Menschen an. Da soll übrigens auch das Alkoholverbot durchgesetzt werden. Es gibt keine großen Schwerpunktkontrollen, wo in die Taschen geguckt wird. Aber wir haben Waffenverbotszone, wir haben Sozialraumläufer. Jetzt das Alkoholverbot und es kommen tatsächlich noch 27 Videokameras. Im Mai werden die Masten aufgebaut und dann ab Juni sind die Kameras aktiv. Die sollen das Umfeld des Hauptbahnhofs beobachten. Im Bahnhof selbst gibt es schon 200 Kameras und ganz neu ist auch die Idee, dass die Staatsanwaltschaft jetzt Schwerpunkt Sonderdezernate bildet, um bestimmten Delikten am Hauptbahnhof besser nachgehen zu können. Bedrohung, Diebstahl, Nötigung, Widerstand, Waffendelikte, das soll gebündelt bei einzelnen Staatsanwälten bearbeitet werden, weil man festgestellt hat, 86% der Verdächtigen, die da angesprochen werden, sind Mehrfachtäter, ließen sich also zum Beispiel durch die hohe Polizeipräsenz gar nicht abschrecken. Die sollen also jetzt durch die Staatsanwaltschaft schneller vor Gericht gebracht werden, wenn es dann Grund für die Anklage gibt.
Hört sich nach einer ganzen Menge an. Ist es das auch?
Das ist schon mal ein ziemlich dickes Paket und tatsächlich auch eins, was bundesweit inzwischen kopiert wird. Hier in Hamburg kann man sagen, bis Oktober, sagen alle Beteiligten, sind die Zahlen noch nach oben gegangen bei Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten. Aber seitdem sinken sie nun inzwischen auch. Kann saisonal mit dem Winter zu tun haben. Da muss man den Sommer mal abwarten, aber es scheint zu wirken.
Also möglicherweise ist die Welle gebrochen. Vielen Dank, Oliver. Ja. Das kommt auch nicht alle Tage vor, dass wichtige Entscheidungen am Ostermontag verkündet werden. Aber als es um die Kühlbrandbrücke ging, war das genauso. Weil es zwischen SPD und Grünen noch Diskussionen gab, wurden die Pläne für die geplante neue Kühlbrandbrücke tatsächlich am Feiertag vorgestellt. Heute hat der Senat den Kühlbrandbrückenplan dann schon beschlossen. Passte vielleicht auch ganz gut, denn die Zeit drängt. Der Plan ist, die neue Brücke soll neben der alten gebaut werden. Das muss aber passieren, bevor die alte so marode ist, dass sie gar nicht mehr zu benutzen ist. Haut gerade so eben hin, hat Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt gesagt.
Wir haben gute Indikatoren, dass die heutige Brücke bei weiterhin extrem guten Wartungsfenstern, bei weiterhin sehr, sehr aufmerksamem Monitoring und entsprechendem Mitteleinsatz, muss man deutlich sagen, auch ihre Lebensdauer noch so weit entwickeln kann, dass wir die Ersatzbrücke gebaut haben werden. Aber es ist wirklich sehr, sehr knapp. Wenn man so will, lösen sich die beiden Brücken im Dienst ganz genau ab. Und deswegen haben wir jetzt auch keine Zeit zu verschenken.
2040, vielleicht aber auch erst 2042, soll die neue Brücke für den Verkehr freigegeben werden. Und dann heißt es endgültig tschüss, alte Kühlbrandbrücke, hallo neue.
Ich meine, es braucht eine neue Brücke, ne? Man sieht ja immer die LKWs, die darüber gehen, aber es bleibt spannend, wie es dann wird.
Am liebsten sollte sie so aussehen wie die alte. Immerhin ist es ja jetzt eine Brücke und kein Tunnel, weil das war ja nun wirklich eine scheiß Idee, ne?
Ja, da kann ich beruhigen, einen Tunnel wird es nicht geben, denn der wäre nochmal ein Viertel teurer gewesen als die neue Brücke. Und die wird schon bis zu 5,3 Milliarden Euro kosten. Stand heute. Dafür soll sie auch länger halten, nämlich 100 Jahre. Wie die neue Brücke mal aussehen wird, das weiß noch keiner so genau. Da gibt es zwar eine schicke Visualisierung, da sieht die neue aus wie die alte Kühlbrandbrücke mit so Tragseilen, aber das ist nur ein Serviervorschlag. Das entscheidet sich erst bei einem Architektenwettbewerb. Es wird wieder wärmer in Hamburg und das ist auch eine gute Nachricht für die Menschen, die nicht einfach die Heizung bei Bedarf wieder hochdrehen können, weil sie auf der Straße leben. Allerdings, weil es wieder wärmer ist, endet auch das Winternotprogramm für Obdachlose. Ab heute stehen die 700 Schlafplätze nicht mehr zur Verfügung. In den kalten Wochen waren rund 90% der Plätze belegt gewesen. Zeigt, wie dringend nötig das war. Und trotz Winternotprogramm sind seit Anfang November 6 obdachlose Menschen auf Hamburgs Straßen gestorben. Weitere 18 in Krankenhäusern der Stadt. Auch jetzt nach dem Ende des Winternotprogramms bleiben übrigens knapp 120 Menschen mit gesundheitlichen Problemen noch weiterhin in einer Unterkunft. Die werden da also nicht rausgeschmissen und sie sollen in das geplante Pflegeheim für ehemals Obdachlose in Niendorf einziehen. Meine halbe Familie war da und bestimmt auch viele von euch, wenn ihr denn noch Tickets bekommen habt für die große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung. Selbst gestern, am letzten Tag, waren noch mehr als 1000 Menschen da und haben sich im Schiedwetter angestellt, um den Meister der Romantik zu sehen.
Wir sind aus Stuttgart und wir sind extra wegen der Ausstellung hochgefahren jetzt nach Hamburg und haben die dann im Mitte März noch bekommen, der letzte Timeslot für heute Morgen.
Sie sind großartig romantisch, mysteriös, die Bilder, geheimnisvoll. Sehr besonders. Er ist ziemlich unverwechselbar.
Das sind tolle Bilder. Ich finde, das ist ein toller Maler. Ich finde, das ist auch ein toller Stil. Ja, ich freue mich schon sehr.
Und am Ende war es dann die erfolgreichste Ausstellung in der Kunsthalle, die es jemals gab. Mehr als 325.000 Besucher. Peter Helling aus der Kulturredaktion war einer davon. Peter, du warst ja beruflich da, hast über die Eröffnung berichtet. Da war sogar der Bundespräsident dabei. Hat sich da schon abgezeichnet, dass das so ein Hit wird?
Ich glaube, es war schon zu spüren, dass da was Großes um die Ecke kommt. Dass es so viele Menschen wurden,
Nee, ich glaube, damit hat nicht wirklich jemand gerechnet. Aber man spürt schon, diese Bilder, die ziehen die Menschen einfach an, die sprechen die Leute an. Es heißt ja auch Kunst für eine neue Zeit. Caspar David Friedrich hat gemalt in einer Zeit des Umbruchs. Und vielleicht spüren die Menschen heute auch einen Umbruch. Er ist in die Natur gegangen, hat aber daraus ganz eigene Konzepte entwickelt. Er hat sozusagen sein inneres Blicken, sein inneres Gucken in die Welt thematisiert. Und ich glaube, das hat die Menschen abgeholt, den Blick mit reinzunehmen in die Welt und ich glaube auch, ja, ein bisschen kritisch auf die Welt zu gucken und auf ihre Krisen.
Das hört sich so an, als wäre das total zeitgemäß. Die Bilder sind ja sehr alt, auch sehr bekannt. Du hast die ist schon ein bisschen angedeutet. Warum aber fasziniert das die Menschen heute noch so, dass da solche Massen geströmt sind?
Ja, ich nenne nur den uns allen sehr bekannten Wanderer über dem Nebelmeer. Eine Rückenansicht. Ich meine, Rückenbilder, gerade heute für jeden, der ein Handy hat, weiß, was das bedeutet. Wir fotografieren uns rauf und runter. Und Caspar David Friedrich hat eigentlich dieses Rückenporträt erfunden. Das heißt, wir sehen einem Menschen zu, der guckt. Wir gucken einem Mensch beim Gucken zu. Und das war ein ganz neues Konzept. Ich glaube, dass diese Bilder, Kreideklippen, einsame Menschen an irgendwelchen Küsten, das ist Teil des kollektiven Bildergedächtnisses geworden. Die Menschen kennen diese Bilder und das wurde durch die Kunsthalle auch kräftig unterstützt, indem man zum Beispiel Socken mit dem Caspar David Friedrich Wanderer kaufen konnte und so weiter. Also ich glaube, dass diese Bilder zu unserem Bildergedächtnis gehören und deswegen sind die Menschen so zahlreich gekommen.
Erklärt den Hype ganz gut, finde ich. Das eine sind ja die Bilder, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Ausstellung, was sie aus den Bildern gemacht hat. Und da warst du ja nicht so zu 100% überzeugt, oder?
Nein, da war ich zu Beginn nicht so wirklich überzeugt, weil einerseits die Bilder, das wurde ja viel besprochen, nicht so viel Platz haben und Raum. Also man muss sich da ziemlich durch die engen Räume pressen und sieht dann plötzlich ein Meisterwerk vor sich, den Mönch am Meer. Da will man eigentlich ganz alleine davor stehen und sieht sich plötzlich umgeben von anderen. Was ein Riesenplus war an dieser Ausstellung ist, man konnte den Zeichnungen ganz nahe kommen. Die sind ganz selten gezeigt, die wandern jetzt wieder für Jahrzehnte vielleicht in die Depots und man konnte hauchzarte Wolkenzeichnungen sehen, man konnte da ganz nah rankommen. Das war wirklich ein Gewinn. Es gab auch Bilder aus der Gegenwart. 21 zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen haben sich mit Caspar David Friedrich beschäftigt und das fand ich nicht ganz so stark. Also dieser Dialog mit der Moderne hat für mich nicht wirklich funktioniert, aber man sah dort wirklich unten dann alle Blockbuster, die man sehen wollte. Dafür hat es sich schon gelohnt.
Okay, also man kam auf seine Kosten, wenn man wirklich die wichtigsten Werke sehen wollte. Du hast es ja aber auch schon angedeutet, es war voll. Ja. Viele haben auch berichtet, wir konnten die Bilder gar nicht richtig sehen. Die Kunsthalle hat dann ja auch reagiert, hat versucht, das Ganze zu entzerren. Glaubst du, die Kunsthalle hat da auch für künftige Ausstellungen draus gelernt?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Kunsthalle ziemlich schnell reagiert hat, indem sie ja viele Tickets aus dem Verkauf genommen hat. Sie haben auch die Ausstellungszeit, die Besuchszeit in den Abend verlängert. Ich glaube, die haben sich als ziemlich lernbereit und lernwillig gezeigt. Ich glaube wirklich, dass es wichtig wäre, diesen ganzen Bildern mehr Raum zu geben. Also man bräuchte eigentlich einen neuen Ausstellungsraum. Ich glaube, die Kunsthalle hat viel daraus gelernt. Und was wir alle, glaube ich, daraus lernen, ist, dass Kunst immer noch so eine Anziehungskraft hat, dass wir gerne diese Bilder uns angucken, weil sie irgendwie zu uns gehören. Sie erzählen was über unsere Sehnsüchte. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Deswegen war diese Ausstellung schon ein Riesenerfolg.
Wer es jetzt definitiv verpasst hat, die Ausstellung ist ja vorbei hier in Hamburg. Wo kann man denn Caspar David Friedrich noch sehen?
Ja, zwei weitere Großevents finden in diesem Jahr statt, und zwar in Berlin und in Dresden. Ein großer Teil der Bilder, die man jetzt hätte sehen können, die gehen jetzt nach Berlin. Und dort wird Ende April eine große Ausstellung eröffnet. Zuletzt bleibt einem ja immer noch der Wanderer. Der bleibt nämlich letztlich hier in Hamburg. Also viele tolle Caspar David Friedrich Gemälde kann man weiter hier in Hamburg bewundern.
Vielen Dank, Peter.
Gerne.
Bis ganz nach Dresden fahre ich jetzt nicht mehr, um den Caspar David Friedrich Bildern nachzujagen, sondern einfach nach Hause nach Langenhorn. Und ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Macht's gut, eine frische Folge Hamburg heute gibt's dann morgen schon wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.